Das Finale, das ist das Thema von heute. Das Finale ist auch gleichzeitig der Schluss der Predigtreihe. Das Finale, das ist aber auch der Endpunkt überhaupt von dem, was mit Jesus zusammenhängt. Wenn ihr in den letzten Wochen da gewesen seid, werdet ihr noch so ein bisschen mitbekommen haben und im Kopf haben, worum es eigentlich in dieser Predigtreihe ging. Das fing ja vor vielen Wochen an, mit so der Geburt Jesu, Kindheit, und dann ging es weiter vor wenigen Wochen mit dem Sieg Jesu, das heißt mit der Auferstehung, und schließlich letzte Woche auch mit Pfingsten, der Geist. Heute Finale. Das heißt, es geht noch weiter. Wir warten auf den Endpunkt. Jesus kommt wieder. Davon ist das Neue Testament voll. Redet nicht so richtig detailliert, wie das eigentlich sein wird, wenn Jesus mal wiederkommt. Und deshalb werde ich euch heute auch keine großen Märchen darüber erzählen. Aber dass Jesus wiederkommt, darum geht es eigentlich. Und zwar nicht nur so als Mensch wie damals in Bethlehem, sondern in einer Herrlichkeit, wie wir es für unbegreiflich halten eigentlich. Und dass er seine Gemeinde, die Christen, seine Nachfolger dazu sich holt. Er kommt wieder, für alle sichtbar und nicht lokal begrenzt, sondern es ist ein kosmisches Ereignis. Das Finale. So, und nur für solche, die nochmal später gekommen sind, also das Finale heißt auch Schluss jetzt vor den Sommerferien. Heute ist das Finale und im August, ja, okay, im September geht es dann weiter. Das Finale heißt auch, das ist mein letzter offizieller Gottesdienst hier als Pastor dieser Gemeinde. Und wir haben schon rauschenden Abschied gefeiert mit der Gemeinde. Und im September geht es dann weiter mit einem eigenen Pastor für die City Church. Mein Name ist Schmidt und der neue Pastor heißt Schmitter. Also das ist eine Steigerungsform. Und falls er ein paar Jahre vielleicht noch, also er wird ganz lange bleiben und der dritte Pastor wird dann heißen am Schmittesten. Ne? So. Das Finale heißt aber auch für manche von euch vielleicht Schulabschluss oder Ende einer Epoche. Ende einer Epoche. Das Finale bei einem Fußballspiel, das Fußballfinale, ist eigentlich der Höhepunkt. Und dann geht es um den letzten Sieg. Und dann ist alles aus. Gestern habe ich den Traum gehalten und dann gab es eine riesen Hochzeitsfeier bis spät in die Nacht hinein. Und es war eine Hochzeit, wie man sie sich eigentlich nur erträumen kann. Es war alles perfekt, detailliert geplant und die ganze Feier hinterher. Also es waren natürlich nur Auserwählte dabei, ist klar, aber es steckte voller Überraschungen und ich hätte das gar nicht so für möglich gehalten. Aber es war ein echtes Finale für die beiden, die schon 9 Jahre lang miteinander gingen und eine Beziehung zueinander hatten. Das war der Schlusspunkt, der Höhepunkt. Das Neue Testament redet man davon, dass das Finale, wenn Jesus wiederkommt, auch mit einer Hochzeitsfeier zu vergleichen ist. Das ist aber da nicht der Schlusspunkt, der Höhepunkt für unsere Warterei, sondern dann geht es richtig los. Und ich hoffe, das war natürlich gestern auch so. Aber es ist eben weniger der Abschluss, mehr der Beginn einer triumphalen Epoche, wenn Jesus mal wiederkommt. Und die Wiederkunft Jesu ist eigentlich der Start in ein wirklich glänzendes Fest hinein. Und das ist dann ein Fest mit einer unendlich langen Zukunft gewissermaßen, voller Freude, ein Feuerwerk voller Überraschungen, nicht nur so ein paar Stunden wie gestern. Und ich glaube, uns wird dann Hören und Sehen vergehen, wenn wir das Finale mit Jesus mal erleben und wenn wir ihn erleben, wenn wir Jesus sehen, mit ihm zusammen sind, wenn er ja richtig erlebbar in unserer Mitte ist und wenn er sichtbar der König aller Könige ist und der Herr aller Herren, der Herrscher über aller Welten. Darum geht's. Jesus wird da nicht mehr so ein Mann sein, der vielleicht verehrt wird und von anderen verachtet, sondern er wird alles für sich haben. Er wird der Größte überhaupt sein in diesem Kosmos. Darum geht's heute. Und es geht nicht um unsere kleinen Finälchen, die wir vielleicht noch feiern und gestern überhaupt gefeiert haben, sondern es geht um diesen großen Schlussakkord. Und ich bin eigentlich dankbar, dass wir heute das wirklich nochmal so als Thema hier haben, normalerweise redet man vielleicht nicht so darüber, weil das unangenehm ist, wie sieht das aus, wenn Jesus wiederkommt. Ich habe auch 1000 Fragezeichen, muss ich dazu sagen. Aber man kann das eben nicht so nebenbei abhaken, sondern bei dem Finale Jesu muss man dabei sein, da muss man mitspielen. Genauso wie beim Fußballfinale. Man muss eigentlich dabei sein, um hinterher auf dem Treppchen stehen zu können. Das ist ein riesiges Thema im Neuen Testament. Und wir wollen uns heute nur ein wenig anreißen und ich hoffe, es gibt ein bisschen Stoff zum Nachdenken. Aber bevor wir zum Finale kommen, heißt es erstmal Halbzeit.
Was willst du denn heute Abend machen?
Egal.
Wollen wir zusammen ausgehen?
Nein.
Wollen wir uns ein Videospiel ausleihen?
Mhm.
Kartenspiel?
Nein.
Also, was willst du denn heute Abend machen?
Ist mir völlig egal. Willst du jetzt was ausmachen, im Nebenzimmer zu reden?
Leo, es ist Samstagabend.
Ich bin gerade dabei, mir das Fußballspiel anzugucken.
Ich will keinen Fußball schauen. Lass uns was unternehmen, ins Kino gehen. Okay, was willst du denn machen?
Ich will mir in Ruhe das Fußballspiel anschauen.
Mal schauen, was in der Zeitung steht. Neuwahl. Ach, davon verstehe ich nicht. Der neue Film mit Brad Pitt ist gerade rausgekommen.
Bettina, was soll das?
Was?
Du stehst direkt vor dem Fernseher. Ruf halt irgendjemanden an.
Wen denn?
Ich weiß nicht, irgendjemanden, damit du jemanden zum Reden hast und ich in Ruhe Fußball gucken kann.
In unserem Land passieren wichtige Dinge und du kümmerst dich nur um deine dumme Sportschau.
Ja, ja.
Okay, ich rufe jemanden an. Jemand, der gerne mit mir diskutiert. Hey, was soll das?
Du rufst nicht Kurt und Claudia an.
Und warum nicht?
Weil, ich verspreche dir, ich rede in der Halbzeitpause mit dir, okay?
Das brauchst du doch gar nicht. Ich lade sie ein. Kurt und du, ihr könnt Fußball schauen und Claudia und ich, wir unterhalten uns.
Falsch. Du und Claudia, ihr diskutiert. Kurz darauf mischt sich Kurt ein und früher oder später werde ich auch mit reingezogen.
Aber du verstehst dich doch ausgezeichnet mit Kurt, oder nicht?
Ja, aber müssen wir das gerade jetzt diskutieren?
Ja, wo ist denn das Problem?
Ich will einfach nur relaxen und mir das Fußballspiel anschauen.
Kurt liebt Fußball. Warum willst du ihn denn nicht dabei haben?
Ich kann mich da nicht so richtig gehen lassen, wenn er da ist.
Du meinst, du kannst den Schiedsrichter nicht beschimpfen?
Nein. Ja, das gehört halt zum gescheiten Spiel dazu.
Also, die haben sich doch nie über deine Ausdrucksweise beklagt.
Ja, aber sich bestimmt einiges dabei gedacht. Warum sonst? Bitten Sie uns immer wieder darum, mit in die Kirche zu kommen.
In die Kirche?
Ja.
Wie kommst du denn jetzt darauf? Das haben Sie vielleicht ein oder zweimal in 3 Jahren getan.
Ja, aber trotzdem kommt es immer wieder zur Sprache.
Was? Die Kirche?
Ja. Nein. Das mit der Kirche ist gar nicht so schlimm. Das, was nervt, ist das Ganze drumherum.
Also, Sie haben uns den Glauben doch nie aufgezwungen.
Nein, nur Ihr Werbematerial.
Ja, weil ich Sie darum bitte. Ich interessiere mich eben für das Thema und will mehr darüber wissen.
Ja, also Sie schleppen das Zeug doch tonnenweise an.
Jetzt übertreibst du aber.
Wirklich? Wir haben hier haufenweise Bücher, CDs, Kassetten, Kassettenserien, noch mehr Bücher, Broschüren, Einladungen zu kirchlichen Veranstaltungen und so weiter und so weiter.
Das sind eben sehr einfallsreiche Menschen.
Ach. Jesus, unser Schicksal. Jesus, deine Chance. Wozu Gott? Und die Bibel hat doch recht. Leben mit neuem Programm. Ich weiß nicht, die Leute sollten vielleicht mal ihre Interessen vergrößern.
Aber wenn es ihnen doch wichtig ist.
Mir ist Fußball auch wichtig, aber deswegen kaufe ich mir doch nicht jedes Sportmagazin und lese das.
Da hast du recht. Das würde ja dann bedeuten, dass du den Fernseher jetzt ausschalten müsstest.
Ja, okay.
Ganz konsequent.
Zufrieden?
Hast du dir jemals die Mühe gemacht, einen Blick in eines der Bücher zu werfen?
Stell dir vor, das habe ich.
Und?
Was und? Das ist sehr umfassend.
Was hältst du davon?
Ja, ich denke, es ist gut. Ich meine, für Sie.
Und wenn wirklich was an der Sache dran ist?
Was soll dann sein? Ich bin absolut glücklich, so wie die Dinge laufen.
Vielleicht wird das Leben dadurch besser. Ist das möglich?
Wie soll das bitte schön gehen? Ich meine, wir sind doch absolut zufrieden. Wir haben ein schönes Zuhause, wir haben alles, was wir uns wünschen, außer einem ruhigen Platz, um Fußball zu gucken.
Hast du vielleicht jemals daran gedacht, dass es etwas Wichtigeres gibt, als die Frage, wer das nächste Spiel gewinnt?
Nö. Okay, war nur ein Witz. Und
ich weiß nicht, ob das eine witzige Angelegenheit ist. Hier geht es um wichtigere Dinge. Da geht es um Himmel und...
Hölle?
Ja, genau.
Kannst mich ja in einem Anzug aus Asbest begraben lassen.
Leo, du nimmst einfach nichts ernst.
Ich will in den nächsten paar Minuten einfach intensiv mit Klinsmann, Ballack und den anderen Jungs verbunden sein, ja? Mit der Ewigkeit können wir uns auch in der Halbzeit beschäftigen. Mist, jetzt habe ich das Tor verpasst.
Das Finale war gestern in gewisser Hinsicht bei einer bestimmten Hochzeit. Das Finale wird mal sein bei einem Ereignis, das eben auch mit einer Hochzeit zu vergleichen ist. Diese Hochzeit spielt im Orient, wo es tagsüber bekannterweise immer ziemlich heiß ist und die Hochzeiten werden mehr so in den Abend verlegt. Das ist wirklich eine riesige Hitze. Und zu der Zeit, als die Hochzeit spielt, ist es Sitte, dass die Braut in ihrem Elternhaus wartet und der Bräutigam kommt abends irgendwann mit seinem Gefolge, dann mit irgendwelchen Freunden in das Dorf, um seine Braut dann heimzuholen. Die Braut aber ist auch nicht allein, sondern sie hat auch Freundinnen, die nennt man dann Brautjungfern. Und diese Brautjungfern warten dann auf den Bräutigam und sobald irgendwie das Signal ertönt, der Bräutigam kommt, gehen sie dann diesem Menschen entgegen, um ihn dann zu der Braut zu führen. So, es ist also ganz toll ausgeknobelt. Und der Clou ist nun, dass es eigentlich auch Sitte ist, dass der Bräutigam die Spannung ein bisschen erhöht. Das heißt, er kommt nicht nur abends, sondern ein bisschen später abends, noch ein bisschen später, und die Spannung steigt und steigt. Jetzt lesen wir davon, wie das beschrieben wird in dem Neuen Testament, Matthäus 25. Wenn Gott sein Werk vollendet, wird es zugehen wie in der folgenden Geschichte. 10 Brautjungfern gingen mit ihren Lampen hinaus dem Bräutigam entgegen, um ihn zu empfangen. 5 von ihnen handelten klug, die anderen 5 gedankenlos. Die Gedankenlosen nahmen nur ihre gefüllten Lampen mit, während die Klugen auch noch Öl zum Nachfüllen mitnahmen. Und weil der Bräutigam sich verspätete, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht ertönte der Ruf, der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Die 10 Brautjungfern standen auf und brachten ihre Lampen in Ordnung. Und da baten die Gedankenlosen die anderen, gebt uns von eurem Öl etwas ab, denn unsere Lampen gehen aus. Und die Klugen sagten, ausgeschlossen hat, reicht es weder für uns noch für euch, geht doch zum Kaufmann und holt euch welches. Und so machten sich die 5 auf den Weg, um Öl zu kaufen. Inzwischen kam der Bräutigam und die 5 Klugen, die darauf vorbereitet waren, gingen mit ihm hinein zum Hochzeitsfest und die Türen wurden geschlossen. Schließlich kamen die anderen nach und riefen, Herr, Herr, mach uns auf! Und der Bräutigam wies sie ab und sagte, ich versichere euch, ich kenne euch nicht. Darum seid wachsam. denn ihr wisst weder Tag noch Stunde im Voraus. Wie wird das sein, wenn Jesus einmal wiederkommt, wenn das große Finale stattfindet? Der erste Punkt, es geht ein Schnitt quer durch die Gesellschaft. Das Neue Testament macht deutlich, dass es eigentlich überhaupt kein auserwähltes göttliches Volk, keine Gesellschaft gibt, die irgendwie fest definierbar ist, die als solche unabhängig jetzt von ihrer Stellung zu Jesus einmal im Reich Gottes sein wird, beim Finale. Weder Israel, noch Amerika, noch das christliche Abendland, sondern es entscheidet sich alles am persönlichen Glauben, an der Beziehung des Einzelnen zu Jesus Christus. Das heißt, dass bei der Wiederkunft Jesu wir auch nicht kollektiv irgendwie von ihm empfangen werden oder auch verstoßen sind. Der Schnitt geht quer durch die Gesellschaft. Und der Schnitt geht auch quer durch die Parteien. Ich sage das schon mal so voraus für den September, für die Bundestagswahl. Es werden Regierungsbeamte, Bundestagsabgeordnete, Funktionäre, Parteimitglieder völlig unabhängig von dem großen C in dem Namen dabei sein. Aber natürlich auch nicht deshalb verstoßen, weil sie das große C im Namen drin haben. Und wenn ihr morgen in eurer Firma seid und dann vielleicht irgendeinem Kollegen gegenüber sitzt, so am Schreibtisch, ist ja die Frage, gehört er dazu, wenn das Finale stattfindet? Und wenn ich in dieser neuen Woche zum Bäcker gehe und dann mein Brötchen hole, und dann sehe ich morgens früh immer die gleichen. Ich kenne sie inzwischen, sie sagen Guten Morgen und sie haben auch so einen Einkaufsbeutel dabei und Geld und kaufen dann ihre Backwaren ein. Wer von denen ist bei dem Finale dabei? Oder wenn ich unsere Nachbarn anschaue in unserer Straße, frage ich mich, sind die dabei? Wer von denen? Könnt ihr das sagen? Ein Kapitel vor unserem Abschnitt von heute, in Matthäus 24, erzählt Jesus noch andere Geschichten über das Finale. Und er sagt, zwei Männer werden gleichzeitig auf einem Feld pflügen. Und bei dem Finale wird der eine angenommen und der andere nicht. Und zwei Frauen werden gleichzeitig das Korn mahlen und die eine wird angenommen und die andere zurückgelassen. Das heißt, der Schnitt geht quer durch die Gesellschaft, auch durch unsere Verwandtschaft, durch unsere Familien. Jesus sagt, auch im Matthäus-Evangelium, dass die Väter nicht mit ihren Söhnen gleichzeitig dabei sind, sondern eventuell getrennt. Und dass auch die Töchter von ihren Müttern getrennt sein werden. Das ist ein total erschreckender Gedanke. Aber er ist klar vorhergesagt. Der Schnitt geht quer durch die Gesellschaft. Zweitens, der Schnitt geht auch quer durch die Christenheit. Durch die Kirche. Es werden Leute aus der katholischen Kirche dabei sein. Es werden Leute aus der evangelischen Kirche dabei sein. Diese Freikirche. Wir denken ja manchmal so in Schubladen und sagen, die sind so und die anderen sind nicht so auserwählt oder so. Aber Gott sieht das Herz an. Der Schnitt geht quer durch die Christenheit. Jemand hat mir mal vor einiger Zeit von einem Traum erzählt und das ist ein ziemlich drastischer Traum gewesen. Er sagte, ich habe geträumt, Jesus kommt wieder. Und es waren ganz viele Leute versammelt und Voraussetzung dafür, dass man von Jesus angenommen war, war, dass man so eine weiße Mütze auf hatte, so wie so eine Bäckermütze. Das ist ja manchmal so ein Träumen. Und der Erzähler hatte nun keine Mütze auf, aber zu Hause hat er einiges schnell nach Hause gegangen und hat dann die Mütze geholt. Es hat mit den anderen Jesus nachgegangen, so in sein Reich hinein. Und er hat gesagt, und zurück blieb eine Gruppe. Fünf Leute. Und zwei waren junge Leute. Die Gesichter konnte ich klar erkennen und der Erzähler hat mir dann die Namen genannt. Zwei andere, da stand dann noch so einer. Der Schnitt geht quer durch die Christenheit. Der Schnitt geht auch quer durch diesen Gottesdienst. durch die City Church. Es hilft überhaupt nichts, wenn man als Kind mal gesegnet worden ist oder wenn man irgendwann mal eine Taufe erfahren hat oder sie hat durchführen lassen. Es hilft überhaupt nichts, wenn man in der City Church mitarbeitet, noch nicht mal, dass man Gemeindeglied ist oder so. Das zählt auch nicht viel, wenn du irgendwann mal mit Jesus begonnen hast, mit ihm zu leben. Wenn du das Datum sogar nennen kannst. Entscheidend ist, dass du heute mit Jesus lebst. So wie bei einer Ehe. Natürlich ist es wichtig, dass man irgendwann mal die Ehe geschlossen hat, zum Standesbeamten gegangen ist oder wie auch immer und sich das Ja gegeben hat. Aber was nützt das Ja, wenn man monatelang als Ehepaar nicht mehr miteinander redet? Was nützt das Ja, wenn man sich aus dem Weg geht und wenn der eine Ehepartner immer sein Hobby vielleicht vorzieht und irgendeine andere Gesellschaft, andere Freunde und wenn er mit anderen Partnern schläft? Ist das dann noch eine Ehe? Ich glaube nicht. Und auch in der City Church, es nützt nichts, wenn man irgendwann mal angefangen hat. Wir haben auch Taufen durchgeführt. Es nützt eigentlich nichts. Wenn man gesagt hat, Jesus soll mein Herr sein und ich will ihm nachfolgen und wenn man hinterher sein Leben doch in eigener Regie führt und wenn man seinen eigenen Willen durchzieht und wenn man nicht in der Abhängigkeit von Jesus bleibt. Er sagt vielleicht, ich sage, wer ist denn dann dabei, wenn Jesus die Seinen zu sich holt? Sind da bestimmt die dabei, die nur regelmäßig ihre Bibel lesen und die alles wissen und die Zeichen der Zeit beurteilen können und auch die anderen Religionen und Kirchen und die Strömungen? Innerhalb dieser Predigtreihe hat man mal einen Gottesdienst über die Theologen damals, die Pharisäer, die alles wussten, alle Bibelverse der damaligen Zeit kannten und die auch andere gut beurteilen konnten. Aber das Bibelwissen ist tot, solange wir nicht eine lebendige Beziehung zu Jesus haben. Ja, vielleicht sind es ja die Leute, die nun besonders mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und die sogenannten charismatischen Christen, wo es so richtig lebendig zugeht, die in anderen, in so göttlichen Sprachen vielleicht beten können und die Wunder tun können und Kranke heilen und die so richtig auf Lobpreis abfahren. Aber wenn man das Neue Testament liest, Matthäus 7, werden diese Leute erwähnt, es wird gesagt, die sind auch nicht dabei, wenn sie nicht den Willen Gottes tun. Das heißt, wenn sie nicht das tun, was Gott für ihr Leben vorhat. Und Gott wird mal sagen, ich kenne euch nicht. Dann können wir sagen, ja, dann kommt es also auf die Werke an. Dass wir nicht nur reden, sondern es auch tun, was wir reden. Paulus sagt, 1. Korinther 13, ihr könnt tun, was ihr wollt. Aber wenn das Herz nicht stimmt, wenn es nicht aus der Liebe Gottes heraus geschieht, dann ist alles vergeblich. Könnt ihr gleich vergessen. Weil alle diese äußeren Kriterien, diese Kennzeichen vor Gott nicht gültig sind. Gott sieht das Herz an, wie wir zu ihm stehen. Heute. Eine Ausnahme, die Pastoren, nicht? Die sind immer dabei. Also Schmidt und Schmitter und Co., die hat auch Gott berufen und die tragen sowieso ihren Heiligenschein und eine besondere Weihe, ein Siegel, oder? Auch nicht. Paulus sagt mal, ich bemühe mich, so zu leben, wie ich auch predige, damit ich nicht anderen predige und selbst in den Verworfen werde. Der Apostel Paulus. Das heißt, die Leute, die von Jesus angenommen werden, sind eigentlich nichts von den anderen zu entscheiden, die auch darauf warten und die irgendwie auch mit Jesus irgendwas am Hut haben. In nichts. Aber Gott sieht das Herz an. Und es ist meine Verpflichtung heute, euch das bei diesem Finale zu sagen. Die Brautjungfer, diese Freundinnen der Braut damals, sie haben alle gewartet, sie haben alle an den Bräutigam geglaubt. Aber der Schnitt ging mitten durch sie hindurch. Der Schnitt geht mitten durch die Christenheit hindurch. Auch wenn wir sagen, wir glauben, dass Jesus existiert und dass er für uns gestorben ist, dass er vielleicht noch früher wiederkommt. Die Frage ist, rechnest du mit ihm? Bist du vorbereitet auf ihn? Stellst du dich auf ihn ein? Lebst du aus seiner Kraft? Der Schnitt geht mitten durch die Gesellschaft, mitten durch die Christenheit, die Gemeinde. Das Dritte, der Schnitt geht mitten durch meine Planung. Unsere Terminplanungen gehen ja nun ziemlich bald im Voraus, wenn man so einigermaßen versucht, das Leben zu meistern, dann hat man nicht nur dieses Jahr schon geplant, sondern schon das nächste Jahr angefangen. Und wenn ich in meinen Kalender hineinschaue, also für 2007 stehen da auch schon ein paar Termine drin, so eine Gemeindefreizeit, ein paar persönliche Termine und so. Aber 2006, das ist doch schon relativ akut bei uns in der Planung. Und dann können wir natürlich ein bisschen kürzer mal zurückfassen, was wird sein im September, nach der Sommerpause, wenn wir hier wieder beginnen. Planungen laufen, Predigtreihe, nicht? Was wird im Urlaub, in den Ferien jetzt sein? Da gibt es schon etliche Planungen. Was wird nächsten Sonntag sein? Sehr konkret. Oder heute Nachmittag. Irgendein Gartenfest. Meiner Frau habe ich abgemacht, dass ich eine kleine Wanderung unternehme. Ich plane mir ein. Aber was geschieht, wenn jemand einen Unfall hat? In unserer Gemeinde gab es in den letzten Monaten einige Unfälle, die sehr dramatisch waren. Was ist, wenn jemand plötzlich am Herzversagen stirbt? Was ist, wenn Jesus heute Mittag 13.25 Uhr wiederkommt? So konkret ist es. Nichts mehr mit Spaziergang heute Nachmittag. Aber ich würde mich freuen. Dann hätte ich ein ganz anderes Fest zu feiern mit Jesus. Ich finde es schon fantastisch. Einfach mit Jesus und vielen anderen zusammen in seinem Reich zu sein. Das wird unvergleichlich sein. Aber der Schnitt geht quer durch meine Planung. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns darauf einstellen. Dass wir vorbereitet sind. Dass wir nicht fixiert sind auf unsere großen und kleinen Termine. Dass wir sagen, vielleicht in ein paar Wochen, dann wird Jesus wiederkommen. Oder erst in 10 Jahren, wir haben noch viel Zeit. Es kann ja alles sein. Aber es ist grundfalsch, weil wir es nicht planen können. Wir müssen arbeiten, als ob Jesus noch lange nicht käme. Aber wir müssen so leben, als käme er heute schon, 13.25 Uhr. Als ich so ungefähr 12 Jahre alt war, habe ich an so einem großen Kinderlager teilgenommen. Das war in so einem Freizeitgelände in der Nähe von Witten im Ruhrpott. Und da war so ein älterer Pastor, der stammt aus Lüdenscheid und hat so ein bisschen über dieses Thema erzählt und hat gesagt, Jungs und Mädels, wenn ihr mal so alt seid wie ich, dann ist Jesus wiedergekommen. Und dann war dieser Mensch also uralt damals, jedenfalls aus meiner Perspektive, steinalt. Aber ich habe mir das so eingeprägt, das hat mich schon sehr bewegt. Und dann habe ich angefangen, meinen kleinen Taschenkalender, ich habe schon immer Kalender gehabt, so vorne auf diese erste Innenseite zu schreiben, vielleicht heute, ich wollte vorbereitet sein. Es könnte ja sein, dass Jesus heute wiederkommt. Deswegen trage ich das nicht mehr ein, aber ich hoffe, es ist irgendwie ins Herz bei mir gerutscht. Und ich merkte, dass ich bald in das Alter jenes Pastors komme. Er ist vor etlichen Jahren gestorben, aber es fehlen nur noch ein paar Jahre, dann wäre ich so alt wie er. Und ich bin gespannt, ob Jesus dann wiedergekommen ist. Und ich wünschte, dass wir uns alle wirklich darauf einstellen. Und dass wir das bewusst erleben, wenn das große Finale gefeiert wird. Es sind einige Dinge entscheidend wichtig zur Vorbereitung. Erstens, Sorge für Klärung. Sorge für Klärung. Pastor, den ich kenne, hat mir also von einer Schreckensvision berichtet, die er gehabt hat. Ich lese euch das mal vor. Jesus kommt wieder. Ich mache mir klar, jetzt kommt alles darauf an. Jetzt musst du deine Beziehung zu Gott in die Waagschale werfen. Ich fange also an, niederzuknien und ihn anzubeten. Ich rufe, Herr, dass du kommst, wer hätte das gedacht? Halleluja, Hosianna! Auch sonst schreibe ich noch ein paar Worte ein. Aber ich werde nervös. Es scheint, dass er mich gar nicht beachtet. Liegt es an der Entfernung? Schließlich hat das Ereignis kosmische Ausmaße, aber ich sehe andererseits, dass er andere freundlich begrüßt. Bei vielen Menschen beobachte ich ein großes Aufatmen. Ein lähmender Schrecken überfällt mich. Er kennt mich nicht.
Es scheint so, dass er mich nicht kennt.
Und ich habe mich doch Christ genannt. Ich bin sogar christlich tätig geworden. Was soll man noch mehr tun? Plötzlich wird mir klar, er will gar nicht, dass wir noch mehr tun. Er will, dass ich anders gelebt hätte. Wir aber. Was fehlt denn? Wir haben doch gearbeitet, wir haben gepredigt, wir haben christliche Veranstaltungen gemacht, wir haben versucht, mit anderen Menschen Hilfe aufzubauen. Und dann fällt mir das Wort Jesu aus der Bergpredigt ein, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Vielleicht war also mein ganzes Leben nur ein gottloser christlicher Betrieb. Es ist wie ein Albtraum. Ich bin zu spät aufgewacht. Zu spät ist mir klar geworden, dass der Herr Liebe, Selbstlosigkeit, Ehrlichkeit, Demut und Reinheit in meinem Leben wollte und mir anderes wichtiger geworden ist. Zu weit einfach. All deine Erzählung. Eine schreckliche Vision. Was ist, wenn Jesus wiederkommt? Wie stehen wir dann da? Das Gleichnis Jesu fängt ja mit einem Hochzeitsfest an, mit diesem letzten aller Finale. Und hört mit dieser Schreckensvision auf. Einige müssen draußen stehen. Und dann habe ich mir das ja nicht selbst ausgedacht. Jesus hat das erzählt. Der Herr, der es eigentlich wissen muss. Und ich finde das schon ganz schön erschreckend. Und damit bei uns das nicht am Ende so ist, lade ich euch ein, für Klärungen zu sorgen. Ich traue dem Heiligen Geist zu, dass er jetzt einzeln von uns sehr deutlich macht, wo er für Klärungen zu sorgen hat. Welchen Gebiet? Vielleicht, dass er gegenüber irgendwelchen Personen mangelhafte Liebe aufzuweisen. Gebiet der Ehrlichkeit, der Demut, der Reinheit, Beziehungen, die untereinander in Ordnung zu bringen sind, die Bitte um Vergebung, die Rückgabe geklauter Dinge, die Richtigstellung von verdrehter Wahrheit, von Lüge. Der Heilige Geist muss uns das klar machen. Es ist wichtig, dass wir uns dem aussetzen. Es reicht nicht, irgendwann mal einen Anfang gemacht zu haben, einmal so mit brennender Lampe losgezogen zu sein. Das ist der Anschub. Das ist gewissermaßen so die Erstausstattung. Aber es reicht nicht bis zum Ende. Man muss einfach an der Quelle bleiben. Man muss in der Beziehung zu Jesus dranbleiben, sich speisen lassen. Von seiner Liebe auch da, aber wo er uns zurechtbringen will, von seiner Korrektur, von der Veränderung des Heiligen Geistes, von der Prägung. Seid ihr bereit, dass der Heilige Geist euch das zeigt? Wir beten. Jesus Christus, du verunsicherst uns durch diese Erzählung. Und vielleicht ist das ganz heilsam für uns, weil wir bisher fixiert waren auf so viele andere Dinge und auf unsere eigenen Termine. Aber wir waren so selbstsicher und so leichtfertig, gedankenlos. Ich muss dir bekennen, dass unser Glaube oft ja auch so auf unseren eigenen Leistungen beruht und vielleicht auf dem, wo wir Ja zu dir gesagt haben. Vielleicht auch darauf beruhte, dass wir einfach anwesend sind im Gottesdienst und mitarbeiten, mit den äußeren Dingen dabei sind. Heiliger Geist, ich möchte dich bitten, dass da, wo jetzt Einzelne angerührt sind, dass du ihnen das ganz klar machst. Wo sie ihr geistliches Leben haben verkümmern lassen. Und wo sie die Beziehung zu Jesus verloren haben. Und wo Sünde in ihr Leben eingezogen ist. Wo sie geistig gelähmt sind durch ihren Egoismus, Selbstbezogenheit und Verbitterung durch die Wirklichkeit. Jesus Christus, ich danke dir, dass du deinen Geist geschickt hast und offenbare das jetzt bitte, wo wir Dinge vor dir verdeckt halten, decke du es auf und bringe du das zu klären. Ich weiß nicht, was der Heilige Geist euch deutlich gemacht hat.
Aber wo er was gezeigt hat, sind das Hausaufgaben. Gilt es, loszugehen, Dinge in Ordnung zu bringen.
Vielleicht irgendeinen bewussten Christen, einen Seelsorger aufzusuchen. Das könnt ihr gleich nach dem Gottesdienst auch hier vorne.
Mit ihm zu beten.
In Ordnung. Oder irgendwo einen Anruf zu starten, einen Brief zu schreiben, Telefonhörer in die Hand zu nehmen.
Zur Vorbereitung auf das Finale ist Klärung nötig.
Das Zweite, was nötig ist, ist der Blick auf Jesus. Richte deinen Blick auf Jesus. Es hilft hinterher, wenn wir das erledigt haben, nicht mehr, dass wir immer nur auf uns sehen, dass wir uns selbst bespiegeln, dass wir auf bestimmte Dinge schauen, ob wir nun heilig und gerecht genug sind und vollkommen genug und so, sondern Jesus selbst muss uns zusprechen. Ich habe dir Vergebung geschenkt und das ist genug. Und ich habe deine Sünden getragen am Kreuz. Aber versteht ihr, nur das Gespräch mit Jesus, das Gebet kann das eigentlich bewirken, dass Jesus uns diese Gewissheit schenkt. Sein Geist gibt unserem Geist diese Gewissheit, das Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir erlöst sind. Deshalb ist es wichtig, dass wir auf Jesus blicken, nicht immer nur auf uns in unseren Grenzen. Und dass wir nicht um uns selbst herumkreisen. Und manchmal gerät man auch in Anfechtungen und in Fragen und Zweifel, auch als Christ vielleicht, wenn man schon jahrelang mit Jesus gelebt hat. Dann fragt man sich, bin ich denn eigentlich erlöst oder bin ich nicht erlöst? Aber ich sage euch, manchmal ist es auch abhängig von unserer Gefühlslage und von den Hormonen, die man ballert. Wenn wir Jesus kennen und mit ihm leben wollen, dann ist es wichtig, dass wir auch auf Jesus blicken, dass wir die Antwort von ihm bekommen, ich habe dich erlöst und du bist mein Eigentum und ich habe dich mit dem Vater im Himmel in Verbindung gebracht, du bist sein Kind. Nicht deine Heiligkeit ist entscheidend und nicht deine Sünde, aber meine Gnade. Du kannst von dieser Gnade leben. Ich habe dir diese Gnade gegeben. Und wenn Jesus das uns zuspricht, dann geht es, das festzumachen, in die Hand zu nehmen, zu sagen, ja, ich will mit Jesus leben. Nimm die Gnade Gottes. Nimm es nicht, sie verändert dich. Und Jesus sagt dann, blick auf mich, ich will weiter mit deinem Geist in dir leben. Und ich habe dich lieb und du kannst mich auch weiter lieb haben. Glaube ist nicht eine Vervollkommnung, sondern Glaube ist Beziehung zu Jesus. Gemeinschaft mit ihm. Und das Dritte, freu dich aufs Fest. Freu dich aufs Fest. Das Ziel unseres Lebens ist das Wichtige. Also, dass es nur auf den Weg ankommt, das ist kein christlicher Gedanke. Es kommt nur auf den Weg an. Sondern das Ziel ist wichtig. Das Finale, das Ziel unseres Lebens ist nicht, dass wir anständig so durchs Leben kommen, sondern dass wir überhaupt ankommen, dass wir das Fest in der Herrlichkeit mit Jesus feiern. Finale. Der König kommt, der Bräutigam, unser Herr. Und wenn er kommt, dann wird ein Fest gefeiert, das es in sich hat. Dann werden wir sagen, es ist geschafft, ich bin dabei. Und wenn es richtig läuft, werden wir auch sagen, er hat es geschafft, ich bin dabei. Und dann wird er uns in den Arm nehmen und sagen, herzlich willkommen, auf dich habe ich gewartet. Für dich bin ich gestorben. Und jetzt bist du in meinem Reich. Und dann wird er durch die Reihen gehen. Und uns voll einschenken. Da gibt es keine Zweifel mehr, keine Trauer, kein Schmerz. Das ist das Finale. Das ist ein Fest. Ich freue mich drauf. Dann werden wir sagen, es hat sich wirklich alles gelohnt. Es hat sich gelohnt, was er getan hat und wie wir reagiert haben. Seid ihr bereit? Die bereit waren, die gingen mit ihm zur Hochzeit. Amen.